Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Auch diese Sendung steht im Zeichen der Corona-Krise. Wir fassen zunächst die deutsche Debatte zusammen, bevor wir uns auf eine besonders betroffene Region fokussieren, Sachsen nämlich, und den dortigen Grenzverkehr mit Tschechien. Aus den USA erreichen uns immer mehr Meldungen, in denen es um eine Amtsenthebung von Donald Trump in letzter Minute geht. Doch angesichts der Kürze der Zeit ist sie wohl nicht mehr möglich. Mehr dazu gleich, ebenso wie über eine Seltenheit auf der Iberischen Halbinsel, Sie haben es gehört, wo Madrid und andere Landesteile im Schnee versinken. Nach den Sportinformationen gegen 18.35 Uhr befasst sich dann der Hintergrund hier im Deutschlandfunk mit dem Fremdsprachenunterricht an deutschen Schulen. Vielen geht das Impfen in Deutschland zu langsam. Dabei sind die Impfungen mit einer 500.000 hierzulande, wie wir in dieser Woche erfahren haben, gar nicht so gering im Vergleich zu Nachbarn wie Frankreich oder Italien. Oder wie es der in dieser Woche vielfach kritisierte Gesundheitsminister Jens Spahn formulierte, das Impfen jetzt würde nicht den Lockdown jetzt unnötig gemacht haben. Das zeige unter anderem die Lage in Israel und Großbritannien, wo jeweils ein wesentlich größerer Anteil der Bevölkerung geimpft wurde. Was sonst noch heute in Sachen Corona-Krise debattiert wurde, Gudula Geute hat es für uns zusammengefasst.
Städtetagspräsident Burkhard Jung ist ungeduldig. Die Menschen setzten große Hoffnungen auf die Corona-Impfungen. Sie dürften nicht enttäuscht werden, sagte er der dpa.
Es ist ein langsamer Start,
räumte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Videopodcast ein.
Ein paar Hunderttausend sind geimpft und jeden Tag werden es mehr. Das Tempo wird zunehmen.
Vizekanzler Olaf Scholz gestand zu, dass manche Impfzentren derzeit noch zu groß schienen, weil es an Impfstoff fehle. Das aber werde sich bald ändern. Wie schnell es gehen wird, ist nicht genau absehbar. In den vergangenen Tagen hatte es aber verschiedene gute Nachrichten gegeben. Aus einer Ampulle dürfen nun 6 statt 5 Dosen entnommen werden, wenn dafür die richtigen Spritzen benutzt werden. Der zweite in der Europäischen Union zugelassene Impfstoff des US-Herstellers Moderna soll ab kommender Woche ausgeliefert werden. Noch in geringerer, ab Mitte Februar in größerer Menge. In einigen Wochen könnte auch der dritte Impfstoff von AstraZeneca zugelassen werden. Hier hat die EU 400 Millionen Dosen bestellt. Dass die Beschaffung europäisch und nicht durch die Einzelstaaten organisiert wurde, rechtfertigte Angela Merkel.
Ein Virus, das uns alle trifft, lässt sich von keinem Land allein besiegen. Kein Land, auch Deutschland nicht, wäre sicher vor dem Virus, wenn seine Freunde und Nachbarn es nicht wären.
Zu diesen europäischen Verhandlungen, aber auch zu Produktion oder Verteilung des Impfstoffs, hatte die SPD kritische Fragen an Gesundheitsminister Jens Spahn gestellt in einem Schreiben, das sich auch Vizekanzler Olaf Scholz zu eigen gemacht hatte. Unionspolitiker hatten das zurückgewiesen. Im Interview der Woche, das morgen im Deutschlandfunk gesendet wird, zeigte sich auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, verwundert.
Weil die Informationen waren auch immer klar. Wir haben jetzt da keine oppositionellen Bewegungen in einem Kabinett, sondern wir haben ein Miteinander. Und das haben wir auch in der Verantwortung dieser schweren Krise, die wir haben. Deswegen der Appell an alle, zusammenzuhalten.
Olaf Scholz selbst rechtfertigte dagegen den Vorstoß. In Zeiten großer Unsicherheit sei Vertrauen eine zentrale Kategorie. Wo sich Fragen aufdrängten, würden sie gestellt. Sonst entstünde Misstrauen, sagte der Finanzminister der Deutschen Presseagentur. Die gute Arbeit der schwarz-roten Regierung in der Krise enthebe nicht von der Pflicht, auch unbequeme Fragen zu stellen. Hinter der Frage der Impfstoffbeschaffung steht auch die der Solidarität mit anderen Ländern, nicht nur in Europa. Im Deutschlandfunk mahnte Ottmar von Holz, Obmann der Grünen im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Klar muss uns auch sein, dass wir die Pandemie nicht besiegen können, wenn nur Europa geimpft wird. Ich finde, das ist nicht nur ein Gebot der Fairness und auch nicht nur eine ethische Frage, sondern am Ende auch in unserem eigenen Interesse.
Derweil treten in Deutschland nach und nach die Länderverordnungen in Kraft, die die Vereinbarungen zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten vom vergangenen Dienstag umsetzen sollen. Hamburg hatte gestern den Anfang gemacht. Am Abend hatten die Kabinette in Rheinland-Pfalz und Sachsen Beschlüsse gefasst. Wie schon andere Länder, so setzen auch diese die vorgesehenen Kontaktbeschränkungen, ein Hausstand plus höchstens eine weitere Person, nicht vollständig um, soweit es Kinder betrifft. Rheinland-Pfalz nimmt sie bis zum 6. Lebensjahr ganz aus. Denn, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer,
Man kann eben einen 5-Jährigen nicht ohne weiteres, ohne Begleitung der Mutter oder einen 3-Jährigen, dann sieht man es noch drastischer, zur Freundin oder zum Freund schicken. Das ist einfach sehr lebensfremd.
Im besonders betroffenen Sachsen sieht der Beschluss schon jetzt eine längere Geltung der Einschränkungen als in anderen Ländern vor, bis zum 7. Februar. Landeschef Michael Kretschmer räumte in der Chemnitzer Freien Presse erneut Fehler ein. Im Herbst sei die Landesregierung aufgrund der allgemeinen Stimmung zu zögerlich gewesen. In der Rückschau wäre es besser gewesen, räumte er ein, das Land deutlich früher herunterzufahren, Zitat, auch wenn das bestimmt viel Unverständnis in der Bevölkerung ergeben hätte.
Soweit Gudula Geuter. Der Pendelverkehr mit den europäischen Nachbarn, er ist wichtig für viele deutsche Arbeitgeber. Das wurde etwa in Baden-Württemberg im Frühling sehr schnell klar, als viele Franzosen die Grenze nicht mehr passieren durften. Grenzsperrungen gibt es in der jetzigen zweiten Welle der Pandemie zwar nicht, aber ganz frei von Einschränkungen ist der Transitverkehr dennoch nicht mehr. Jetzt etwa haben sich Sachsen und Tschechien auf entsprechende Vorkehrungen für den kleinen Grenzverkehr geeinigt, wie Kilian Kirchkessner berichtet.
Am Freitag waren es lange Verhandlungen zwischen der tschechischen und der sächsischen Regierung. Am Ende zeigte sich der Prager Außenminister Tomáš Petříček optimistisch. Man habe einige Vorschläge unterbreitet. Ich hoffe, dass die sächsische Regierung darauf eingeht, weil es tausenden Pendlern das Leben erleichtert und auch den sächsischen Arbeitgebern. Oft sind das Krankenhäuser oder Sozialeinrichtungen. Wenig später stimmte das Dresdner Kabinett den Kompromissvorschlägen zu. Strittig war vor allem die Frage, ob die Grenzpendler regelmäßige Corona-Tests brauchen, um jeden Tag von Tschechien aus nach Sachsen einreisen zu können. Außenminister Petříček: Der ursprüngliche Vorschlag war, dass sie 2-mal pro Woche einen Test brauchen. Wir haben den Vorschlag unterbreitet, dass ein Test pro Woche reichen soll, ein Antigen-Test, den die Pendler kostenlos auf der tschechischen Seite machen können. Das nimmt sowohl Pendlern als auch Arbeitgebern viele Sorgen, die sie in den vergangenen Tagen hatten. 2 Tests pro Woche wären eine organisatorische Mammutaufgabe gewesen und auch eine finanzielle Belastung. Dass die Tests jetzt vom tschechischen Staat organisiert und bezahlt werden, nimmt nach Auffassung der Betroffenen viel Druck aus der Angelegenheit. Nach Expertenschätzungen gibt es fast 20.000 Pendler, die aus Tschechien und Polen täglich nach Sachsen einreisen. Hinzu kommen etliche Leute wie Robert Prade. Der Tscheche wohnt im sächsischen Zittau und pendelt täglich für die Arbeit nach Tschechien. Seit Jahren schon macht er das, aber in jüngster Zeit habe sich wegen der Sorge vor den hohen tschechischen Infektionszahlen in Sachsen etwas verändert, erzählt er. Ich habe ein tschechisches Nummernschild. Wenn ich in Zittau auf einem Parkplatz vor einem Geschäft stehe, dann drehen sich die Leute auf einmal um. Hey, das ist ein anderes Auto, was macht der hier? Aber auf offene Ablehnung bin ich bislang nicht gestoßen. Wegen seiner Familie ist er darauf angewiesen, auch weiterhin täglich zu pendeln. Welche Lösung für den Grenzübertritt ihm am liebsten wäre, Robert Prade muss nicht lange nachdenken. Ideal wäre es, wenn die Maßnahmen überall in Europa ohne Blick auf die Staatsgrenzen angewendet würden. Wenn man also regionale Lösungen findet, sodass es nicht mehr entscheidend ist, wenn zufällig eine Ländergrenze auf den paar Kilometern Weg zur Arbeit überschritten wird. Wenn die Maßnahmen also auf beiden Seiten der Grenze gleich sind.
Der kleine Grenzverkehr zwischen Sachsen und Tschechien. Kilian Kirchgessner war das. 30.000 Corona-Patienten meldet Großbritannien in diesen Tagen. Ein Kollaps des Gesundheitssystems ist angesichts dieser Zahlen möglich. Nicht zuletzt deshalb werden derzeit auf der Insel wesentlich mehr Menschen als in Deutschland geimpft. Denn zum Vergleich, für Deutschland werden etwas über 6.000 Krankenhauspatienten gemeldet. Davon werden 5.400 intensivmedizinisch betreut. Über die angespannte Lage in Großbritannien berichtet Thomas Spickhofen.
Es geht so gerade noch, heißt es beim britischen Gesundheitsdienst NHS, aber auch nicht mehr lange. In unseren Krankenhäusern liegen jetzt 50% mehr Covid-Patienten als auf dem Höhepunkt der ersten Welle, sagt Simon Stevens, der Chef des NHS in England.
We've got 50% more coronavirus inpatients in our hospitals now than we had at the peak of the April first wave.
Und das gelte für das ganze Land, sagt der NHS-Chef. Mehr als 30.000 Corona-Patienten zählen die Krankenhäuser im Moment. Allein 10.000 wurden seit Weihnachten eingeliefert.
In London werden derzeit mehr als 800 Corona-Patienten ins Krankenhaus gebracht, pro Tag. Das ist so viel wie ein großes Krankenhaus voller neuer Corona-Patienten, jeden Tag.
Die Krankenhäuser wandeln inzwischen auch normale Stationsbetten in Intensivbetten um. Leichtere Behandlungen werden verschoben oder abgesagt, eventuell auch in privaten Pflegeheimen untergebracht. Die Gespräche dazu laufen. Vor allem die neue Variante des Coronavirus macht in Kliniken zu schaffen. Das betrifft jetzt jeden, berichtet Jane Evans, die als Fachärztin im Londoner St. George's Krankenhaus arbeitet.
Wir hatten ganze Familien, die gleichzeitig eingeliefert wurden. Manche mussten direkt auf die Intensivstation. Und es waren alle Altersgruppen, auch junge, fitte Menschen. Die waren geschockt, wie schnell es ihnen auf einmal schlecht ging.
Hinzu komme, dass das Krankenhauspersonal inzwischen am Rande der Erschöpfung sei, erzählt Jane dem Fernsehsender BBC. Viele hätten im März bei der ersten Welle gesagt, das schaffe ich nie wieder. Und jetzt scheine es noch schlimmer zu sein.
There were many staff back in March who said I could never do this again. And then here we are facing what seems at the moment to be a worse.
Inzwischen werden mehr als 60.000 Neuinfektionen an einem Tag in ganz Großbritannien registriert. Claire arbeitet als Schwester auf einer Intensivstation. Sie ist gerade von ein paar freien Tagen über den Jahreswechsel zurückgekehrt in ihre erste Schicht im neuen Jahr.
And it's been one of the worst shifts of my entire life.
Das war eine der schlimmsten Schichten in meinem ganzen Leben. Ich muss auf viel mehr Kranke aufpassen als jemals zuvor. Es ist einfach zu viel.
Andere ahnen, dass ihnen das kurz bevorsteht. Zum Beispiel Amy Jones, die als Ärztin auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Wales arbeitet.
Ich schaue mir die Zahlen an und kann mir ausrechnen, in 10 Tagen sind auch wir soweit. Auf die Infektionszahlen von heute folgen die Einlieferungen und die Intensivfälle von morgen. Und man fragt sich, wann ist das Ende in Sicht? Es sieht im Moment sehr finster aus im NHS.
In vielen Stadtteilen von London liegt der Inzidenzwert mittlerweile bei 1.400. Zahlreiche Krankenhäuser haben ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Der Bürgermeister hat bereits einen Notstand ausgerufen und nur einen Wunsch an seine Londoner.
Stay at home. If you have to leave home, please wear a face mask.
Bleiben Sie zu Hause und wenn Sie doch raus müssen, tragen Sie eine Maske.
Soweit dieser Bericht aus Großbritannien. Es ist 18.22 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk und damit zu unserem nächsten Thema. Dass es für ihn immer weniger gut aussieht, dazu hat Donald Trump nicht erst in der vergangenen Woche sicher mehr als genug beigesteuert. Nun wurde ihm auch noch eines seiner Lieblingsspielzeuge weggenommen. Sein Twitter-Account wurde gesperrt. Eigentlich sehr spät, sollte man meinen. Vielleicht wäre dann eine geordnete Kommunikation mit den Staatschefs der Welt schon früher möglich gewesen. Aber so sollte es nicht sein und es könnte sich unter Joe Biden bald ändern. Bis dahin sind es aber noch ein paar Tage. Über die unangenehme Lage für Donald Trump in Washington informiert uns jetzt Thorsten Teichmann.
Die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley textete, Menschen den Mund zu verbieten werde in China praktiziert, aber nicht in den USA. Die Republikanerin gehört zu den Kritikern der Entscheidung. Die Social-Media-Plattform Twitter hat den persönlichen Account des amtierenden US-Präsidenten Trump endgültig gesperrt. Auch andere Internetkanäle haben Foren und Inhalte gelöscht. Liberale Amerikaner sind deshalb kurzfristig erleichtert. Der Thriller-Autor Stephen King postete im Netz:
Twitter hat endlich genug von Trumps lügnerischem Scheißdreck, hat ihm das Megafon aus der Hand genommen. Gut so, macht mich stolz, ein Twitter-Head zu sein.
Aber der Gründer der Seite Politico, John Harris, fragt, ob es wirklich eine gute Idee ist, Trump den Stecker zu ziehen. Schließlich würden nicht nur die Plattformen Verantwortung tragen, sondern auch die Konsumenten der Inhalte. Die Debatte kommt natürlich zu spät, denn das gesamte Land steht nun endgültig vor einer gefährlichen Zerreißprobe. Führende Demokraten streben mit Unterstützung einiger Republikaner ein weiteres Amtsenthebungsverfahren des amtierenden Präsidenten an, womöglich mit dem Ziel, dass Trump nicht mehr bei Wahlen antreten kann. Der einflussreiche Abgeordnete James Clyburn ist sich sicher, dass ein Impeachment schon am Montag beginnen könnte, sagte er im Fernsehsender PBS.
Well, I certainly hope so. We have been
Ich hoffe das sicherlich. Es gibt klare Ansichten dazu. Ich würde sogar sagen, in beiden Parteien. Bei einem Amtsenthebungsverfahren geht es nicht nur darum, den Präsidenten zum Rücktritt zu zwingen, sondern unsere Demokratie zu schützen.
Not just for removal, but it will be a tool for protecting the integrity of our democracy.
Trumps Anhänger fühlen sich durch die Ereignisse der vergangenen Stunden dagegen nur noch mehr in ihrem Glauben bestätigt, ihnen werde von großer Hand Macht und Einfluss geraubt. Der Kolumnist David Brooks sagt, viel hänge jetzt vom Verhalten der Republikanischen Partei ab. Ich hoffe, das Fieber geht nun wieder runter. Senatorin Murkowski und andere Republikaner haben einen Rücktritt des Präsidenten verlangt, ebenso das Wall Street Journal. Endlich, in letzter Minute, nachdem ihre Büros gestürmt worden sind, sagen viele Republikaner, das ist zu weit gegangen.
This has gone crazy.
Aber eben nicht alle Republikaner. Bei einem kleinen Parteitag in Florida waren deshalb nur wenige Delegierte, trotz der verlorenen Wahl, bereit, mit Trump zu brechen. Stattdessen hat die Mehrheit im Saal wichtige Vertraute von ihm als Parteispitze bestätigt.
Soweit Thorsten Teichmann, und wir bleiben thematisch zumindest indirekt mit den USA verbunden, blicken aber nach Doha, der Hauptstadt von Katar, wo die Friedensgespräche für Afghanistan wieder aufgenommen wurden. Das weiterhin zerrissene und von Gewalt geprägte Land ist nicht nur wegen der Corona-Krise weitgehend aus den Schlagzeilen geraten. Denn auch die Vereinigten Staaten, die schon vor Donald Trumps Amtszeit von einem außenpolitischen Desinteresse in der Region geleitet waren, konnten das Land nicht befrieden. Was von den Friedensgesprächen zu erwarten ist, weiß Bernd Musch-Borowska zu berichten.
Während in Doha die Friedensgespräche zwischen den Taliban und der Delegation der afghanischen Regierung wieder aufgenommen wurden, wird in Afghanistan in fast allen Teilen des Landes gekämpft. In 21 von 34 Provinzen habe es in den vergangenen Tagen Angriffe der Taliban auf Polizei und Sicherheitskräfte gegeben, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul mit. Dies gehe jetzt schon seit Wochen so, berichtete das afghanische Fernsehen. Allein in der vergangenen Woche hat es im Norden Afghanistans Dutzende Tote gegeben. In der südafghanischen Provinz Kandahar sind zehntausende Menschen vor den anhaltenden Kämpfen geflohen. Die Taliban seien überhaupt nicht bereit für einen Waffenstillstand, so Hafiz Mansur, Mitglied der Regierungsdelegation in Doha, bei einer Diskussionsveranstaltung des Afghanischen Instituts für strategische Studien, die im Internet zugänglich gemacht wurde. Die Mehrheit der Taliban sei nach wie vor der Meinung, dass sie die Macht mit militärischen Mitteln zurückerobern könnten, so Mansur. Neben einem Waffenstillstand steht bei den Verhandlungen in Doha das künftige Staats- und Regierungssystem in Afghanistan auf der Tagesordnung. Dabei liegen die Vorstellungen der beiden Seiten weit auseinander. Die Taliban weigern sich bislang, die afghanische Regierung überhaupt anzuerkennen und wollen anstelle der Islamischen Republik Afghanistan wieder ein Emirat errichten, mit der Scharia anstelle der jetzt geltenden Verfassung. Die Regierungsdelegation wiederum besteht darauf, die demokratischen und gesellschaftlichen Errungenschaften der vergangenen fast 20 Jahre nicht aufzugeben. Präsident Ashraf Ghani in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN, das jetzt ausgestrahlt wurde.
My basic goal is to be able to hand power through the will of the people.
Mein Ziel ist es, irgendwann die Macht an einen vom Volk gewählten Nachfolger abzugeben. Nur so können wir das Leiden und die Opfer, die das afghanische Volk in all den Jahren erbracht hat, entsprechend würdigen. Eines ist klar, die afghanische Gesellschaft ist nicht bereit, wieder dahin zurückzugehen, wo wir während der Taliban-Herrschaft waren. Das wäre ein Frieden der Friedhöfe. Wir wollen ein Afghanistan, in dem alle Völker und Gruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen zusammenleben können.
Where all of us together overcome our past, embrace each other in all civilizations, all people, all activities can interact.
Durch den bevorstehenden Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und die Unklarheit, welche Rolle die NATO künftig am Hindukusch noch spielen wird, fühlen sich die Taliban offenbar ermutigt, ihre militärische Stärke weiter auszuspielen. Zudem wurde eine Zunahme von gezielten Anschlägen auf Politiker, Aktivisten der afghanischen Zivilgesellschaft und Journalisten verzeichnet. Medienberichten zufolge wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 130 Menschen Opfer solcher Anschläge. Obwohl sich in den meisten Fällen von gezielten Tötungen durch Erschießung oder durch Anschläge mit Sprengsätzen an Fahrzeugen niemand zu den Taten bekannt hat, werden die Taliban dafür verantwortlich gemacht. Die Taliban müssten ihre Kampagne gegen die Zivilbevölkerung einstellen, twitterte der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan, Sonny Leggett. Die Taliban sagen, einen Waffenstillstand werde es erst am Ende der Friedensgespräche geben, nicht am Anfang.
Bernd Musch-Borowska informierte. Schnee in der Großstadt, das ist etwas, an das sich viele von uns eher noch aus der Kindheit erinnern. Denn als Kind brachten die weißen Flocken Abwechslung und viel Spaß, während die Erwachsenen beim Schneeschippen und im Straßenverkehr den Verdruss hatten. Vielen Spaniern und vor allem den Madrileños geht das in diesen Tagen genauso. In dem Land hat es allerdings seit Jahrzehnten nicht geschneit und der Umgang mit Schnee ist den Spaniern eher in den Anden oder der Sierra Nevada geläufig. Entsprechend chaotisch ist dort teils die Lage, berichtet unser Korrespondent Oliver Neuroth.
Stapfen durch den Schnee. Für die meisten Bewohner von Madrid etwas völlig Neues. Im Viertel von Juan im Norden der spanischen Hauptstadt liegt der Schnee etwa kniehoch auf den Straßen. So viel Schnee habe er in Madrid noch nie gesehen, sagt Juan. Er schaufelt sein Auto frei, auf dem sich ein knapper Meter angehäuft hat. Damit das Gewicht des Schnees die Windschutzscheibe und das Dach nicht eindrücken. Ein paar Meter weiter hat sich eine sechsspurige Straße in eine Rodelpiste verwandelt. Kinder spielen dort, wo sonst Autos im Sekundentakt entlang rasen. Anwohnerin Monika schaut begeistert zu. Der Schnee macht einfach Spaß. Die Leute machen einen Spaziergang. Hier hinten sind Kinder mit Schlitten unterwegs. Etwas Schönes nach diesem harten Jahr, das hinter uns liegt. Doch viele andere sehen in diesem Wetter überhaupt nichts Schönes. Hunderte Autofahrer hingen in der vergangenen Nacht stundenlang auf Autobahnen und Landstraßen fest. Kaum eine Fahrbahn war geräumt. Jacobo saß 15 Stunden in seinem Auto, bevor Rettungskräfte ihn befreiten. Weil dieses extreme Wetter ja vorhergesagt wurde, hielt ich am Abend noch an einer Tankstelle und habe mich mit Essen und Getränken eingedeckt. Andere, die später mit mir die Nacht über festhingen, hatten nichts dabei. Nur einmal, kurz vor Mitternacht, kamen Helfer des Militärs vorbei und verteilten etwas Verpflegung. Die 3,3 Millionen Einwohnerstadt Madrid verfügt über gerade einmal 66 Räumfahrzeuge. Weil es einen solch heftigen Wintereinbruch zuletzt 1971 gab, hat es die Stadt bisher nicht für nötig gehalten, mehr Maschinen anzuschaffen. Nun bittet der Bürgermeister die Zentralregierung um Hilfe. Spaniens Innenminister Fernando Grande Malasca weiß, wie ernst es ist. Er sagte am Nachmittag: Vor uns liegen, und das muss ich ganz klar sagen, schwierige Stunden. Wir bitten alle Menschen, vorsichtig zu sein, am besten zu Hause zu bleiben. Für mehrere Gebiete Spaniens gilt die Alarmstufe Rot. Zum Beispiel für die Region Valencia, Castilla-La Mancha und Madrid. Die einzigen Möglichkeiten, sich in der Hauptstadt fortzubewegen, sind im Moment zu Fuß durch den Schnee stapfen oder in die U-Bahn steigen. Busse fahren nicht, sämtliche Züge von und nach Madrid sind gestrichen, ebenso alle Flugverbindungen. Spaniens größter Flughafen, Madrid-Barajas, ist geschlossen. Die Sicht für die Piloten ist durch den anhaltenden Schneefall zu schlecht. Der Betreiber hat Probleme, die Pisten vom Schnee zu befreien. Daher hat der historische Wintereinbruch auch seine schlechten Seiten, gibt Juan aus Madrid zu. Der Schnee isoliere die Stadt von der Außenwelt. Aber er finde es gut, sagt Juan, jetzt in Madrid zu sein und etwas mitzuerleben, das es hier seit rund 50 Jahren nicht gab.
Was des einen freut, ist des anderen leid. Spanien unter Schnee, Oliver Neuroth war das. Ein indonesisches Flugzeug ist auf dem Weg von Jakarta nach Borneo offenbar abgestürzt. Sie haben es schon in den Nachrichten gehört. Was man bis zur Stunde weiß, hat Katrin Erdmann für uns.
Die schwedische Internetseite Flightradar24 schreibt, die Boeing 737 habe 4 Minuten nach dem Start innerhalb von nur einer Minute 3000 Meter Höhe verloren. An Bord der Boeing 737 waren nach Angaben des indonesischen Transportministeriums auch 7 Kinder. Insgesamt waren 62 Menschen in dem Flieger. Die indonesischen Behörden suchen indes in der Javasee nach den Insassen und dem Flugzeug. Die Maschine könnte bei den Thousand Islands, einer Inselgruppe vor Java, ins Meer gestürzt sein. Fischer haben bereits Trümmerteile entdeckt, die von dem Flugzeug stammen könnten. Auch Kabel und ein Stück Jeans habe man gefunden, zitiert CNN Indonesia einen Sicherheitsbeamten. Ein Mitglied des Suchtrupps erklärte auf einer Pressekonferenz, man habe bisher kein Funksignal finden können. Die fast 27 Jahre alte Boeing 737 gehörte zur indonesischen Billigfluggesellschaft Sriwijaya Air. Sie fliegt im In- und Ausland diverse Ziele an und existiert seit 2003. Seit ihrer Gründung verzeichnete sie bereits 3 Unglücke, bei denen aber bislang keine Passagiere ums Leben gekommen waren.
Soweit Katrin Erdmann und wir kommen zum Sport der Fußball-Bundesliga und einer Überraschung am Tabellenende. Marina Schweizer, was ist da passiert?
Der FC Schalke 04 hat wieder erwarten Tritt gefasst in der Fußball-Bundesliga. Den Negativrekord von 31 sieglosen Spielen in Folge, den haben die Schalke heute nicht erreicht. Stattdessen ein klarer Sieg gegen die Gäste aus Hoffenheim. Burkhard Hupe.
Mit 4:0 wurde die TSG aus Hoffenheim bezwungen. Der Mann des Nachmittages, ein 19-jähriger Matthew Hoppe, in Kalifornien groß geworden und dann in der Jugendakademie von Schalke 04 ausgebildet worden. Dreifacher Torschütze für Schalke 04. Die Hoffenheimer in der ersten Halbzeit sogar die bessere Mannschaft, aber sie nutzten einfach ihre Möglichkeiten nicht. Dann der dreifache Hoppe und der überragende Amin Ari, 10 Minuten vor dem Ende sogar noch mit dem 4. Tor. Schalke springt der historischen Blamage noch einmal von der Schippe und schlägt Hoffenheim mit 4:0.
Einen Sieg hätte Bayer Leverkusen gegen Bremen auch gebraucht, um ganz nah dran zu bleiben an der Tabellenspitze. Stattdessen heute nur ein Remis. Holger Dahl.
1:1 trennt sich die Spitzenmannschaft am Ende von einem Abstiegskandidaten, weil Werder Bremen in der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung ging. Im Grunde genommen die erste große Chance, 52. Spielminute, Tor durch den Ex-Leverkusener Ömer Toprak nach einer Standardsituation, nach einem Freistoß. Danach kam Leverkusen richtig in Gang, aber schoss nur noch ein Tor, nämlich ein Eigentor. Der Bremer sorgte für das 1:1 in der 73. Spielminute durch Augustinsson. Nach minutenlangem Videoeinsatz, denn es soll vorher ein Handspiel im Spiel gewesen sein, aber das hat der Schiedsrichter dann nicht so gesehen, gab den Treffer, aber es blieb am Ende beim 1:1 zwischen Leverkusen und Bremen.
Viele Tore gab es heute in der Partie Freiburg gegen Köln, allerdings alle 5 für die Badener. Julia Metzner.
Wenn ein Ergebnis in dieser Höhe in Ordnung geht, dann sind 2 Dinge klar. Freiburg hat absolut verdient gewonnen und die Kölner absolut enttäuscht. Köln gelang der erhoffte Spagat zwischen guter Defensive und erfolgreicher Offensive zu keiner Zeit. Freiburg nutzte dies effektiv und souverän. Nach den Toren von Demirovic und Höfler führte der SC zur Pause mit 2:0. Scholloi, Lienhardt und Höhler sorgten mit ihren Treffern für den 5:0 Endstand. Freiburg schreibt mit dem 5. Sieg in Folge Vereinsgeschichte. Köln tritt im Abstiegskampf auf der Stelle.
Nach ganz unten in der Tabelle rutscht jetzt Mainz 05. Die Mainzer unterlagen zu Hause Frankfurt mit 0:2. Union Berlin und Wolfsburg trennen sich 2:2. Beim alpinen Riesenslalom der Männer im schweizerischen Adelboden hat erneut der Franzose Alexis Pantereau ein Ausrufezeichen gesetzt. Erich Wartusch.
Keine Steigerung ist Alexander Schmid im zweiten Riesenslalom von Adelboden im Vergleich zu gestern gelungen. Nur Platz 22 im zweiten Durchgang fuhr der Deutsche erneut nicht kompromisslos genug und verspielte seine gute Ausgangsposition, Platz 11 nach dem ersten Lauf. Wie schon gestern triumphierte im Berner Oberland erneut Alexis Pinturault, der Franzose mit einem perfekten Lauf im zweiten Durchgang. Sein Vorsprung schwindelerregend. Filip Subcic aus Kroatien und Loïc Meillat aus der Schweiz 1/1 Sekunden bereits zurück auf den Plätzen 2 und 3. Der Franzose holt sich damit im letzten Riesenslalom vor der Weltmeisterschaft die Favoritenrolle für die Titelkämpfe. Überschattet wurde das Rennen vom Sturz des US-Amerikaners Tommy Ford, der mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Laut dem US-Skiverband war Ford bei Bewusstsein, die Verletzungen sind noch nicht bekannt. Massig Schnee, aber kein deutscher Erfolg, so lassen sich die Biathlon-Verfolgungsrennen in Oberhof heute zusammenfassen. Thomas Kunze.
Es gab wieder keinen Podestplatz aus deutscher Sicht in Oberhof, aber immerhin zeigten die deutschen Männer im Verfolgungsrennen ansprechende Leistungen. Allen voran Arndt Peiffer, der nach dem schwachen Sprint erst als 47. ins Rennen gehen durfte. Nach einer perfekten Schießleistung freute sich Peiffer am Ende über einen guten 10. Platz. Sein Zimmerkollege Erik Lesser kam auf Rang 11 ins Ziel. Der Sieg ging nach einem spannenden letzten Schießen an den jungen Norweger Sturla Holmlegrei. Das Rennen der Frauen zuvor führte wieder zu Enttäuschungen im deutschen Team. Franziska Preuß hielt lange gut mit, hatte sogar Kontakt zum Podium. Nach 4 Fehlern in den Stehenanschlägen aber gab es nur Rang 18. Noch schlimmer erwischte es Dennis Herrmann, die mit 7 Strafrunden im Gepäck 32. wurde. Der Sieg ging auch hier an Norwegen. Tiril Eckhoff gewann vor ihrer Teamkollegin Marte Olsby-Reuseland.
Die Bobfahrer Francesco Friedrich und Laura Nolte haben sich in Winterberg den Europameistertitel geholt, ebenso wie Rodler Felix Loch im lettischen Sigulda. Silke Heine.
Felix Loch bleibt im Rodelweltcup der Männer weiter das Maß der Dinge. Der 31-Jährige war auch auf der eher ungeliebten Bahn im lettischen Sigulda nicht zu schlagen. Loch verwies seinen Teamkollegen Johannes Ludwig und den Italiener Dominik Fischnaller auf die Plätze 2 und 3 und sicherte sich damit auch den Europameistertitel. Es ist sein dritter in der Einsitzerkonkurrenz. Loch fuhr in beiden Läufen Bestzeit und hatte am Ende mehr als 2 Zehntelsekunden Vorsprung auf Johannes Ludwig, der im Gesamtweltcup seinen zweiten Platz hinter dem souverän führenden Loch festigte. 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft in Königssee präsentieren sich die deutschen Asse damit weiter in sehr guter Form.
Und das war's bis hierhin vom Sport.
Danke, Marina Schweizer. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.